Es ist für mich sehr interessant. Vor einem Jahr, am 23.03.2020, haben wir unseren ersten Zoom-Gottesdienst gefeiert. Wir mussten die Kirche ganz leer zurücklassen. Und ich weiß noch, wie wir hier vorne hantiert haben und haben versucht, die Technik zu erarbeiten. Also wenn ein Felix nicht dabei gewesen wäre oder ein Birol. Wir mussten einen neuen Computer kaufen, wir mussten das anpassen. Also es, was in diesem Jahr geschehen ist, das war gigantisch. Und inzwischen ist hier vorne keine Aufbaute mehr, das ist alles hinten gut strukturiert. Wir dürfen mit 3 Kameras in die Zoom-Gottesdienste hineingehen. Fantastisch, habe ich gedacht. Also ein Jahr lang Corona, wir haben uns verändert. Das Mischpult wurde auf digital umgesetzt. Und dann haben wir gedacht, okay, die ganze Unterkirche, die war ja über die Jahre so hinuntergekommen. Das ist günstige Gelegenheit, unsere internationalen Gottesdienste und alles das, was unten so lief, mit Essen kochen, mit Essen und so weiter, das können wir nicht mehr machen, also renovieren wir. Wir haben also Zeit gehabt, ein Jahr lang kräftig zu renovieren. Wenn ihr mal runtergeht, ihr kennt die Räume nicht mehr wieder. Das ist fantastisch, was da geschehen ist in diesem Jahr. Also ich dachte, also gigantisch, wir müssen uns auf die Schulter klopfen. Das war enorm. Wir haben die Zeit genutzt, kleine Klammer auf, wir haben dabei 2 Gemeinden verloren. Unsere Donnerstaggemeinde konnte seit einem Jahr nicht mehr tagen. Und unsere Roma-Kids, die 2-mal in der Woche unten unterwegs waren, ich bin nachdenklich geworden, so schön die Räume jetzt sind. Nicht? Und dann haben wir versucht, werbewirksam vor Heiligabend unsere Wand da oben zu bestücken, die Außendarstellung, dass wir sie ein bisschen besser verändern. Wir laufen jetzt wieder hoch, um wenigstens nach 22 Uhr noch eine Botschaft an die umliegenden Leute weiterzugeben. Ich war irgendwo begeistert, was wir alles gemacht und getan haben. Und dann haben wir in dieser Zeit im Ältestenkreis, wir sind richtig dicht zusammengewachsen. Teambildung. Einmal in der Woche treffen wir uns wenigstens für 1-2 Stunden im Ältestenkreis, um auszutauschen, von Herz zu Herz zusammenzuwachsen und Gott zu fragen, wie soll die Gemeinde weitergeführt werden. Ach, habe ich gedacht, Teambuilding, wenn ich zurückgucke, wunderbar, was Gott uns in diesem Jahr geschenkt hat. Eigentlich ein Grund der Dankbarkeit. Aber ich habe gedacht, Leben in Corona-Zeiten. Ach, wir hatten es ja noch sogar geschafft, wie man nicht mehr singen durfte. Da haben wir uns ja draußen getroffen. Erinnert ihr euch noch? Da war es ein bisschen wärmer. Da haben wir draußen gesungen und sind dann zum Gottesdienst hier reingegangen. Sei flexibel, sagt die Bibel. Das wurde ganz neu für mich wichtig. Aber ich habe festgestellt, in dieser Zeit haben wir ganz viel gearbeitet. Und wir haben so nach dem Motto gearbeitet, hämmern wir ruhig weiter, frag nicht nach, ob die Brücke hält, ja oder nein. Wir sind einfach weitergegangen und haben getan und gemacht, aber jetzt komme ich zu meiner Herzenseinstellung. Es hat nichts Dynamisches ausgelöst in diesem Stadtteil. Wir leben in Reinickendorf so zwischen 250 und 300.000 Einwohner. Und ich glaube, wir hatten gute Predigten, wir hatten einen schönen Lobpreis, wir waren flexibel, wir haben eine Außendarstellung gemacht, wir haben die Räume renoviert, wir haben die Türen aufgemacht, jeder konnte kommen, aber wir haben keinen nennenswerten Zuwachs gehabt, dass sich Leute anstellen und wollen getauft werden, wollen ihr Leben erneuert haben. Ich habe nach Reinickendorf reingeguckt. Reinickendorf ist von der Gemeindestatistik die größte Dichte in den Berliner Bezirken, wo du eine fromme Seele erwischen könntest. Gibt es die Gemeinde auf dem Weg, gibt die Apostel Petrus Gemeinde und die Baptisten hier nebenan. Alle sind sie lebendig unterwegs, aber ich sag mal, selbst wenn wir mal alle zusammenbrächten in einem schönen ökumenischen Gottesdienst mit dynamischen Katholiken, mit dynamischen Evangelischen und dann die Pfingstler noch mittendrin, ich glaube nicht, dass wir nennenswert über 5.000 bis 10.000 Leute kämen in Reinickendorf. Bei einem Stadtteil mit 250.000 bis 300.000 Einwohnern, was ist das? Und wenn ich ganz Berlin sehe, dann sage ich ja, okay, da gibt es einige Gemeinden, die sind über 1.000 Gottesdienstbesucher, die machen das und das und das. Aber was ist das in dieser Stadt? Und ich habe gedacht, wir hämmern einfach nur so weiter und machen, wie es so ist. Und ich habe gedacht, jetzt haben wir so ein schönes Gebäude hier. Wir haben renovierte Räume, aber renovierte Räume und Gebäude füllen auch noch keine Leute für den Himmel. Nur durch ein Gebäude, und wenn sie noch so perfekt gestylt sind, bekehrt sich eine Menschenseele. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Weil das ganze letzte Jahr, was haben wir gewühlt und gemacht, damit wir die Zoom-Gottesdienste hinkriegten, damit die Räume schön und angenehm wurden. Wir haben sogar geschafft, das Foyer einigermaßen fertigzustellen. Und dann habe ich Bilanz gezogen und sagen, wie viele haben sich in diesem Jahr für Jesus entschieden? Vor Jahren hatte ich das Privileg, Bill Wilson bei uns zu beherbergen. Bill Wilson aus New York, der die Kinderarbeit in den Bronx gestartet hat, wo ein ganzer Stadtteil umgekippt ist, der dieses Buch geschrieben hat, Verlorene Kinder, für jeden, der irgendwo geistliches Leben nochmal entfacht haben will, der muss dieses Buch unbedingt lesen, Verlorene Kinder. Und er machte in Deutschland Besuch und ich hatte das Privileg, er durfte bei uns im Gästezimmer wohnen. Und nachts, so kurz vor Mitternacht oder so, kam er bei uns ins Zimmer rein, in die Wohnung rein und sagte also, entschuldigt, ich ziehe aus. Ich sage, war das Essen nicht gut, dieses oder jenes? Nein, sagt er, ich muss die Nacht auf der Straße mit den Menschen bleiben, damit mein Herz nicht hart wird. Dann ist er ausgezogen. Und dieser Mann brachte so einen Intelligenztest für mich mit. Er sagt, guckt mal hier die 9 Punkte. Und jetzt gebe ich euch die Aufgabe, ihr müsst diese 9 Punkte mit 4 Geraden miteinander verbinden. Das war so seine Sache. Und ich natürlich als Ingenieur, ich gucke da hin, sage, das kriege ich hin. Und dann habe ich versucht, das hat nicht geklappt, bis er mir die Lösung lieferte. Und die war eigentlich ganz einfach. Du musst rausgehen aus der Box, dann kannst du sie miteinander verbinden. Und das hat sich ganz tief bei mir eingeprägt. Wenn wir Gemeinde weiter so machen wollen wie bisher, dann werden wir noch ein Jahr Zoom-Gottesdienst machen, wir werden noch dieses machen und noch dieses machen. Und Paul, du wirst nach wie vor versuchen zu renovieren, die Gemeinde zu motivieren und so weiter. Aber du hast verlernt, von dem Heiligen Geist zu hören, wie man aus der Box, in die man drin ist, herauskommt. Weil unser Gebäude hat es nicht geschafft, eine nennenswerte Erweckungssituation in diese Stadt hineinzubringen. Ich habe euch ja immer mal vom Nollendorfplatz erzählt. Das war von der Örtlichkeit eine schlichte Katastrophe. Wer da Gemeinde gründen wollte, der konnte das absolut vergessen. Du musstest an einem riesen Futrikino, Wildwestkino vorbei, einen schmalen Eingang reingehen. Da stand auch noch Evangelisationssaal drüber. Und dann bist du eine Treppe hochgegangen durch einen dunklen Gang und kamst in einen dunklen Raum rein. Da ist die Jesus People Bewegung in Berlin, in Deutschland losgegangen. Und ich weiß noch, wie ich als 20-Jähriger noch immer im CVJM im Siegerland Freizeiten mitgestaltet habe, Jungenfreizeiten. Da wurden dreimal hintereinander für jeweils 14 Tage etwa 200 bis 250 Jungs im Alter zwischen 10 und 14 Jahren zu einer Freizeit zusammengebracht. Das war für mich über Jahre eine prägende Sache. Ich weiß, wie man 250 Jungs in dem kritischen Alter, wie man mit denen umgeht. Ich meine, heute weiß ich nicht mehr, ob ich das noch alles mitmachen könnte oder so, aber das hat mich wirklich fasziniert. Und dann haben die mir eines Tages die Sonntagspredigt gegeben. Ich habe euch davon erzählt und dann bekehrten sich so viele. Und danach kam der Kreis Jugendwart. Das war für mich diese Galionsfigur überhaupt. Die kam auf mich zu und stellte mir eine Frage, die ich nicht beantworten konnte. Er sagt, Paul, sag mir mal, wir sind als CVJM angetreten, wir gehen mit der christlichen Jugend um, wir machen alle möglichen Programme, wir tun so viel. Sag mal, kannst du mir sagen, warum die Jesus People Bewegung an uns vorübergegangen ist? Da sitzt du als Mensch mit dreieckigen Blutkörperchen. Ich mag den CVJM, ich liebe ihn, das ist mein Zuhause. Da bin ich drin groß geworden. Aber ich konnte ihm keine Antwort geben. Und ich dachte, vielleicht muss man ganz neu in unserer Zeit, in der Corona-Zeit lernen, wieder aus der Box herauszugehen. Aber wie geht das? Und die entscheidende Frage, die die Jünger gestellt haben, als sie den Dämon nicht austreiben konnten, die sind zum Herrn Jesus gegangen und haben dich gefragt, wir brauchen neue Gemeindewachstumstheorien, wie man das alles macht, sondern sie sind zu ihm gegangen und haben gesagt, warum konnten wir nicht, Herr Jesus, gib uns mal einen Tipp. Und so bin ich auch in diesen Tipp hineingegangen und habe gedacht, als erstes, und das wurde bei einer Sitzung der Helpstiftung weitergegeben, dieser Bibelvers, über den ich so oft gepredigt habe, weil ich mich gefragt habe, wie sieht überhaupt ein Gottesdienst in Corona-Zeit aus? Schön verteilt mit Zoom, ist das das Richtige? Und dann wurde dieses Wort weitergegeben. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt. Und jetzt kam das. Als ein Opfer, das lebendig und heilig Gott wohlgefällig sei, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Seit dieser Sitzung verfolgt mich das und ich sage, ich mag euren Lobpreis und ich muss wirklich sagen, ich war vorhin froh, dass ich hier vorne stehen durfte, da dürfte ich mitsingen. Ich mag das, im Gottesdienst ihn anzubeten. Aber hier sagt Paulus, es gibt noch was viel Tieferes. Dein Leben muss ihm zu 100% gehören. Und nicht nur am Sonntag zwischen 10.45 Uhr und wenige Minuten später. Und das war die lange Vorrede. Und jetzt komme ich zu unserem Text, wo wir in der Apostelgeschichte stehen. Weil das gab mir eine zweite Möglichkeit, eine Antwort zu finden. Wo stehen wir, wo gehen wir hin als Gemeinden? Und als Gemeinde, und ich lese diesen Text aus Apostelgeschichte 15, Vers 36 bis 41, die sich nicht mehr daran erinnern, was davor war. Da gab es die langen Diskussionen, muss man sich beschneiden lassen, ja oder nein, wie ist das mit den Speisegeboten und so weiter. Und wo das Konzil zusammenkam und gab die Weisung, dass man sich eben nicht beschneiden lassen musste, sondern dass man in der Nachfolge wieder ein lebendiges Opfer selbst darstellen sollte. Und dann ziehen sie los, um das den Menschen in Antiochien zu geben. Und jetzt geschieht Folgendes. Da sitzen jetzt die frommen Menschen so zusammen, so wie wir hier auch. Sie genießen den Lobpreis vielleicht, die Gemeinschaft der Heiligen. Vielleicht haben sie sogar regelmäßig Abendmahl gefeiert. Ich weiß es nicht, aber sie sitzen da zusammen und dann nach einigen Tagen spricht Paulus zu Barnabas. Lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern und Schwestern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben. Also die haben nicht renoviert und auch keine Zoom-Gottesdienste angesetzt. Wie es um sie steht. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemand mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog fort von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er zog aber durch Syrien nach Kilikien und stärkte die Gemeinden. Jesus, was soll man da tun? Wie gehen wir mit diesen Sachen um? Was ist wirklich dran? Das war die ganz, ganz große Frage. Und das Erste, was hier ganz klar kommt, was ich in ganz vielen Gemeinden gehört habe, wir müssen erst alle eins sein, dann kann wirklich was Erweckliches passieren. Ich wundere mich, dass da überhaupt irgendwann mal was passiert ist. Weil drei Christen zusammen, drei verschiedene Meinungen. Jeder, der hier im Raum sitzt, hat eine andere Prägung und das ist von Gott gewollt. Und dann gibt es manchmal Situationen, wo man nicht aus kann, wo man sich wirklich übereinander ärgert. Ich weiß noch, Martin, wie wir mal in der Sitzung bei euch im Wohnzimmer waren, wo ich dich so geärgert habe, tut mir bis heute noch leid. Wir sind so aneinander geraten, dass die ganze Sitzung fast auseinandergeflogen wäre. Und wenn man das vom Nachhinein sieht, sagt man, das war eine Lachnummer. Ehrlich, ich könnte mir heute noch einen vors Knie treten. Und wenn wir damals nicht wirklich uns angesehen hätten und hätten einander vergeben und du mir vergeben, ehrlich, wir würden heute nicht mehr im Gottesdienst zusammensitzen. Wir sind unterschiedliche Figuren. Und das ist von Gott gewollt. Kein Einheitsbrei. Und da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Und da kann man manchmal auch einen dicken Hals kriegen. Und vor allem für die, die meinen, also diese Flasche, die hätte jetzt mal mehr anpacken sollen. Wenn wir darauf warten, bis jede Flasche irgendwas anfasst, dann passiert nie was. Wir müssen out auf der Box. Und wir sehen hier ist ein Mann der Barmherzigkeit, Barnabas. Diese Wahnsinnsfigur, die sich schon Paulus angenommen hat, die schnappt sich den Versager Markus Johannes, der später das Markus-Evangelium geschrieben hat, das älteste Evangelium. Der sieht dahinter und sagt, okay, das ist vielleicht ein Chaot, das ist vielleicht ein Feigling, das ist vielleicht eine trübe Tasse. Die sieht noch nicht mal, wenn ein Papierchen hier auf dem Boden liegt und hebt es nicht auf, mit denen arbeite ich nicht zusammen, Schluss, aus, fertig. Nein, er sagt, ich sehe dieses Potenzial, dass Gott einen Menschen berufen hat, nach draußen zu gehen, das Evangelium weiterzugeben. Und vielleicht braucht es ja gerade die Leute, die in aller Schwäche nach vorne gehen und das Evangelium verkündigen. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte mal erzählt habe. Damals noch am Südstern, 1000 Leute im Gottesdienst. Und da waren Top-Lobpreiser und alles war da. Und dann kommt eine Frau an und sagt, sie möchte auch ein Lied singen, ob sie da dürfte. Natürlich sagt man das, man ist ja frei, also mach mal. Dann ging die nach vorne und fängt an zu singen. Herr Jesus, verzeih mir, wenn ich über die Frau sage, aber das war ein Horrorstreifen. Und ich habe mir gedacht, um Himmels Willen, hol sie da runter. Sie bringt dieses Lied zu Ende. Gottesdienst ging in Frieden auseinander. Und es war interessant, es waren auswärtige Leute da, die waren als Gast. Und dann war es natürlich üblich, dass wir dann mit denen, weil es eben entsprechend hochrangige Figuren waren, essen gegangen sind. Dann sitzt er am Essentisch dabei. Dann sagt mir der Mann, also ich will mal was sagen. Ich habe die Charismatiker in der Pfeife rauchen können. Und ich habe mich in den Gottesdienst gequält, weil ich mir endlich mal ein eigenes Urteil von dem Chaotenhaufen machen wollte. Aber ich sag mir, wenn die solche Leute singen lassen, dann muss eine Qualität bei ihnen sein. Ich bin sowas von überführt worden von der Güte Gottes. Da dachte ich, manchmal müssen die Versager vorne stehen und was sagen dürfen. Weil daran die Gnade Gottes viel größer ist, als wenn einer rhetorisch bis ins Letzte hineingeschliffen ist. Die Salbung bricht das Joch. Und Barnabas hatte den Blick für Markus Johannes. Deswegen, wenn wir auf die Einheit warten, wir gehen nie aus der Box raus. Wir sind so ein frommer Club, dass es bald irgendwann stinkt. Und dann werden wir uns sowieso voneinander trennen, weil so dicht halte ich den Schweiß von meinem Nachbarn nicht aus. Also Einheit ist ein ganz wichtiger geistlicher Punkt, aber wer nur auf Harmonie in der Gemeinde losgehen will, der wird Erweckung nie erleben. Wenn Erweckung losgeht, dann wird es erst richtig interessant. Worauf warten wir noch? Paulus sagt an einer Stelle, manche predigen das Evangelium, um damit Geld zu machen. Manche predigen das, um, ich sage das mit meinen Worten, um ihr Ego aufzupolieren, weil sonst kann man irgendwo vorne vor Menschen stehen. Er sagt, es ist vollkommen wurscht. Hauptsache, das Evangelium wird gepredigt. Wir müssen wieder kommen, out of the box. Nicht so lange überlegen, sondern einfach tun. Das Zweite, was ich aus diesem Text herausnehmen möchte, ist die klassische Paarbildung. Das hat der Herr Jesus ja schon als Trend gesetzt. Wenn wir Nachfolger sein wollen, dann sagt er, er stellte auf zwei und zwei und sandte sie aus. Das sieht man heute nur noch bei den Mormonen und bei den Zeugen Jehovas. Ich frage mich, warum die uns das geklaut haben. Wann bist du das letzte Mal mit jemandem zwei und zwei losgegangen und sahen, lass uns mal irgendwo eine unbekehrte Seele finden? Ich meine, deswegen bin ich dankbar, in Berlin zu sein. Ich brauche nicht weit zu gehen, um einen Ungläubigen zu finden. Im Schwabenland auf der Schwäbischen Alb mag das anders sein. Aber es geht noch ein Stückchen weiter, was ich gerne so schon in ein kleines Programm gießen will, weil Aaron sagt ja immer, was hat das mit mir zu tun? Am Ende, das ist hängen geblieben. Ich weiß nicht mehr genau, wie das mit Josef war, aber was hat das mit mir zu tun? Das ist hängen geblieben. Habt ihr vorhin schon im ersten Gottesdienst gesagt, ich rede immer davon, ich will um 12 Uhr mittags in die Gemeinde meinen Bürobleistift beiseite legen und will in die Gemeinde gehen und beten. Ich habe euch gesagt, das ist für mich nicht ganz so einfach, weil ich gehe hier durch und sehe, was hier alles dann gemacht werden muss in dem Raum und dann ist manchmal nicht so viel mit Heiligkeit in meinem Leben. Ich habe mir überlegt, wenn irgendeiner jetzt unter uns mein Partner wäre, jetzt nicht, dass mich alle anrufen, und sagen, Paul, ich stehe um 12 Uhr bei dir auf der Matte und wir gehen zusammen in die Gemeinde, du betest da hinten, ich hier vorne oder umgekehrt. Ich glaube, wir kriegen die Stunde hin. Merkst du, aus der Box rausgehen. Du sitzt heute im Gottesdienst und sagst, ja, ich möchte wieder ganz neu, dass das Evangelium läuft, aber ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, wie ich aus meinem Leben, Alltag, aus dieser Box raus kann. Vielleicht brauchst du einen Partner, eine Partnerin, Partner mit Sternchen oder so, ja, vielleicht brauchst du sowas. Ein Ermutiger an deiner Seite, vielleicht brauchst du einen Paulus, der die Idee hat und sagt, nee, mit dem gehe ich nicht, also bleibe ich auch zu Hause. Vielleicht brauchst du einen Barnabas, der sagt, ich nehme die trübste Tasse der Gemeinde und mit dem gehe ich los. Vielleicht sagt Paulus, ich brauche einen Charismatiker ohne Ende, der selbst im Knast um Mitternacht anfängt zu loben. Ich weiß es nicht. Aber wenn wir nicht anfangen, an diesem kleinen Punkt dieses Beispiel von Herrn Jesus zu nehmen und aus der Box raustreten, werden wir irgendwann umgebettet. Ich besuche dich dann, wenn ich die Beerdigung noch machen durfte, auf dem Friedhof. Versteht ihr? Wenn wir wirklich glauben, dass der Herr gekommen ist und dass er nicht möchte, dass irgendjemand verloren geht, dann brauchen wir eine ganz neue Motivation und da dürfen wir nicht wie Hagar sagen, hämmer weiter, es hält schon. Ich schütze mein Herz aus. Wie gesagt, ich hoffe, ich mache keinen Druck. Aber ich möchte ermutigen, dieses biblische Beispiel wieder zu nehmen, dass eine Zweierschaft entsteht. Nicht eine Rudelbildung, sondern eine Zweierschaft. Und ich möchte das gerne als Hausaufgabe weitergeben, dass du betest, dass du dir irgendjemanden aussuchst und betest, mit wem würde ich gerne eine Gebetszeit in der nächsten Zeit hier in der Kirche durchführen. Der eine oder andere kann nur telefonieren, aber ich glaube, hier liegt ein ganz tiefes Geheimnis. Ich möchte nicht irgendein Programm vom Zaun brechen, weil ich sehe derzeit keine Evangelisationsmethode in Deutschland, die irgendwie nennenswerte Erfolge bringt. Ich denke, wir müssen wieder zurück zur Basis. Wir müssen direkt zum Herr Jesus gehen und dieses heilige Gebet wieder formulieren, warum könnten wir nicht? Und nicht zu sagen, wir lesen irgendein schlaues Buch, wie man Erweckung hervorbringt oder was man alles tun muss, damit sich Leute bekehren. Leute bekehren sich nur, wenn der Heilige Geist kommt. Und heute stand ein sehr strammes Wort in der Losung. Das hat mich sehr, sehr nachdenklich gemacht. Aus dem alten Bund wo vorhergesagt wird, es wird ein großes Fragen nach der Gegenwart Gottes, nach dem Wort Gottes sein. Ich sage es mit meinen Worten, und es wird keine Antwort geben. Ich habe gedacht, was für ein Gericht. Aber ich mache euch Mut, nach jeder Krise, nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dieser Erschütterung mit Corona, es wird was losgehen in unserem Land, ein ganz neues Fragen. Und es wird nicht die Frage sein, welcher Impfstoff am besten ist, sondern wer für die Ewigkeit und für die Zeit her retten kann. Aber ich glaube, es fängt damit an, dass wir Zweierschaften bilden, nach dem Muster, das der Herr Jesus gesagt hat, und dass wir vielleicht zu Zweierschaften vor ihm auftreten und sagen, warum konnten wir nicht, Herr Jesus? Wir haben renoviert, wir haben Zoom-Gottesdienst, wir haben alles möglich gemacht, was irgendwo geht. Aber, und ich sage nicht, dass es schlecht war, was wir gemacht haben. Das, was wir gemacht haben, haben wir ihm zur Ehre gemacht. Die Räume, wenn ich unten gewerkelt habe, das habe ich als einen Teil der Anbetung verstanden. Nicht um der Gemeinde schöne Räume zu machen. Damit wir uns da richtig verstehen, ich will diese guten Tätigkeiten auch von dir für die ganze Zoom-Arbeit, die du gemacht hast, das ist ein heiliger Gottesdienst. Aber ich glaube, wir können in eine andere Basis reinkommen. Das Zweite war die Paarbildung. Das Dritte, sie sind einfach losgegangen. Sie sind einfach losgegangen. Die haben nicht erst lange überlegt, die sind einfach gegangen. Ist schon irre, nicht? Also ich alleine würde sagen, ja, hier vorne kann ich groß tönen, aber es ist immer gut, ach komm, wir gehen mal. Ja, passiert sowieso nichts. Ach komm, sei nicht immer so negativ, wir gehen trotzdem. Was könnte passieren? Sie sind einfach losgegangen. Und dann den letzten Punkt. An der Front fand Charakteränderung statt. Wenn man in ein gewisses Alter kommt, dann macht man schon mal Bilanz, was hast du in deinem Leben alles gemacht. Und dann sind wir so bestimmte Dinge losgegangen, wo ich meine ersten Erfahrungen als Evangelist gemacht habe. Und ich habe gedacht, Herr Jesus, bitte vergib mir. Chaotisch. Ich kann mich daran erinnern, wie unmittelbar nach der Wende in Dresden im Freilufttheater hatten wir ein Theaterstück aufgeführt und ich sollte danach predigen. Und wir hatten damals ganz viele Alu-Chips, das Aluminiumgeld aus der DDR, ganze Säcke, die keine Bank mehr eingenommen hat. Und dann habe ich die genommen und habe die unter die Leute geschmissen und habe gesagt, das ist jetzt alles nichts mehr wert. Fand ich unheimlich gut, aber wie habe ich sie beleidigt damit? Das hatte mit Liebe nichts zu tun. Da habe ich nochmal gedacht, Herr Jesus, wie toll fand ich meine Idee. Und wie beknackt war das? Ich habe keine Liebe gehabt. Hatte der Liebe nicht. Versteht ihr? Das sind so Sachen. Da gehst du zurück und sagst, und trotzdem hat Gott es mit mir gnädig umgegangen. Ich dürfte über all dem, dürfte ich lernen, ich dürfte mich verändern, ich dürfte mich hinterfragen. An der Front kommst du ganz schnell an deine Grenzen dran und weißt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich glaube, wir brauchen das mehr denn je. Wenn wir aus der Box raus wollen, wir müssen an diese Hilflosigkeit wieder kommen, dass wir es nicht sind, sonst schreiben wir nachher Evangelisationsbücher und die nützen keinem. Was müssten wir praktisch tun? Was hat das mit mir zu tun? Ich würde mich riesig freuen, wenn wir heute nach Hause gehen oder in der Woche über diesen Gottesdienst nachdenken, dass du sagst, Herr Jesus, zeig mir jemanden, mit dem ich eine Zweierschaft bilden kann. Wir haben das vor 15 Jahren mal versucht. Da war noch Van Vandegrift hier, der hat darüber gepredigt als Evangelisationsmethode. Ich weiß nicht, wie viele Anrufe ich gekriegt habe, die das mit mir machen wollen. Ich rufe die Barnabas-Leute raus. Ich rufe die raus, die sich Silas nehmen. Und die dann den Segen der Gemeinde bekommen. Mein letzter Teil, bin schon über die Zeit, tut mir leid. Wir üben derzeit in den Dienstag-Zoom-Gebetsstunden. Das ist übrigens auch so ein Beispiel. Ich schleppe mich da manchmal hin, weil der Tag bis kurz vor 18 Uhr sowas von zu ist und dann soll man noch richtig fromm in der Gebetsstunde sein. Das geht mir manchmal gar nicht. Aber ich bin so dankbar dafür. Wir gehen nach und nach apostolische Gebete durch. Das, was der Apostel Paulus gebetet hat, ist hochinteressant. Er hat nicht gebetet, dass mein krummer Rücken wieder gerade wird, dass ich eine dynamische Person werde, die das Evangelium rausreißt, dass mir Zeichen und Wunder folgen und so weiter, sondern er betet hier was ganz Sonderbares. Und dieses Gebet aus Kolosser 1, Vers 9 und 10 ist mir so nachgegangen, nachdem er erstmal sagt, ich bin so dankbar, wenn ich euren Glauben sehe und das und das. Und ich würde das als zweite Hausaufgabe gerne mitgeben. Habe ich den Betern damals vor 3 oder 4 Wochen auch mitgegeben. Aber seit dieser Zeit lässt mich diese Kolosserstelle nicht los. Und ich lese sie mit uns als eine praktische Übung, wie du zu der Zweierschaft kommen kannst. Darum lassen auch wir von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, also wie fromm sie sind und so weiter, nicht ab. Für, und jetzt habe ich Punkt, 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 und hier müsste jetzt dein Gebetspartner reinkommen. Für Tante Helga, für Hugo Knut Wuchtig, für wen auch immer, den setzt du da ein? Lass dich nicht ab, zu beten und zu bitten. Dass du oder dass Knut Wuchtig, ich sag's mal wieder, erfüllt werde mit der Erkenntnis seines Willens. Auf der Zunge zergehen lassen. In aller geistlicher Weisheit, also einfach nicht nur blind losgehen, einen Büchertisch aufmachen beim Kurt Schumacher Platz. In aller geistlicher Weisheit und Einsicht, Vers 10, dass du des Herrn würdig ihm ganz zu gefallen lebst. Hier sind wir wieder bei Römer 12, 1. Und Frucht bringst in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes. Ist das ein hammermäßiges Gebet? Und hier bitte ich dich, bevor du jemanden anrufst und sagst, ich möchte den gerne in der Partnerschaft haben, dass du dieses Gebet, dass du den Namen dieser Person wenigstens in jede Stelle einsetzt, deswegen habe ich die Pünktchen so gemacht, und dass du diese Person dann vor Gott bewegst. Und nach einer Woche rufst du an, wenn es dann noch brennt. Sonst machst du nur wieder was, weil du im Gottesdienst angeheizt worden bist, weil das alles so, ja, dann machst du nur diesen Teil. Aber ich glaube, hier liegt eine Tiefe drin, die ganz gigantisch ist. Lass uns hier lernen, warum konnten wir nicht? Ich glaube, wir müssen aus der Box wieder raus. Wir denken viel zu viel darüber nach, wie wir die 9 Punkte anders verbinden können. Ich habe extrem viel Hoffnung. Ich sage es auch nochmal ganz gezielt in Richtung CVM. Mein Herzschlag. Wenn ihr euren Chef jetzt nach Kassel entlasst, der Geist Gottes bleibt. Der liegt in der dichten Hand auf dem CVM. Ich glaube, der CVM hat noch eine Berufung in dieser Stadt. Es war der erste Stadt CVM in Deutschland. Ich habe Hoffnung für die Kirchen hier in der Umgebung. Und ich habe eine unbändige Hoffnung, dass Gott uns hilft, aus unserer Box auszusteigen und Wege zu gehen, die auf seinem Herzen liegen. Hierfür möchte ich beten und uns dann in den Sonntag entlassen. Und ich bin gespannt auf Zweierschaften, die sich dann nicht nur am Telefon treffen, sondern vielleicht hier sich aufmachen auf den Weg, um nach Hause Weg dann vielleicht den einen oder anderen zu angeln. Herr Jesus, ich habe von meinem Herzen geteilt. Ich bin dir so dankbar für das, was du uns in diesem Jahr alle geschenkt hast. Dankbar für die Räume, für die Zoom-Technik, für die Frauen und Männer, die diese Technik bedienen können. Danke für den Lobpreis. Danke, dass wir noch Gottesdienst feiern dürfen. Danke für das Ältestenteam. Für den Leitungskreis, wo wir von Herz zusammengewachsen sind, dass theologische Probleme eigentlich für uns keines mehr sind, sondern dass wir von dir geleitet werden dürfen. Ich bin dir so dankbar für unsere Senioren. Ich bin dir so dankbar für die wertvollen Kräfte, die alle hier sind. Aber verstehe, dass du noch ein großes Volk in dieser Stadt hast. Und wenn du uns gebrauchen willst, Herr Jesus, hier sind wir. Ich bete, dass du Ermutiger freisetzt, die die Initiative ergreifen. Ich bete für Barnabas-Leute, die sich der Schwachen annehmen und mit ihnen gehen. Ich bete, dass die Deckung deines Geistes uns führt und leitet, dass wir aus der Box herauskommen, die unseren Alltag bestimmen. Danke, Herr, dass du da bist. Danke dir für die Ermutigung, Heiliger Geist. Danke, dass du uns helfen willst.